Wir müssen ein wichtiges Thema klären, Robert.
Oh, okay.
Wir waren ja gestern Pizza essen.
Ja.
Und wir hatten, ich glaube, neapolitanische Pizza war das.
Ne?
Mit
das,
etwas ja. so fluffy, mehr fluffy Boden.
Ja.
Und nicht der knusprige Boden.
Ja.
Welche Fraktion bist du? Hast du eine Fraktion?
Neapolitanisch, keine Frage.
Wirklich?
Ja.
Lieber als knusprig?
Lieber als so dieses knusprige, enge, ja. Den ganz knusprigen Rand esse ich manchmal sogar nicht mit. So, und das ärgert mich richtig, weil mich nervt das, so ein großes Stück Essen mit liegen zu lassen oder so. Und neapolitanische Pizza esse ich viel lieber, so mit diesem fluffy Rand, das gefällt
mir. Also das wäre so dein Laden der Wahl.
Der jetzt speziell nicht, wo wir gestern waren. Es gibt einen in Leipzig, mein Gott, das ist die beste Pizza, die habe ich in meinem ganzen Leben gegessen, ja. Also das ist
okay, geil,
unbeschreiblich. Ich war mal eine Woche im Neapel-Urlaub und ich habe in Neapel keine bessere Pizza gegessen als dort in Leipzig.
Ja, wenn du weißt, wie, spricht ja auch nichts dagegen, man das hier nicht reproduzieren kann, ne?
Ja, die finde ich einfach fantastisch. Die gestern war auch sehr gut, muss ich sagen.
Also ich fand meine Pizza auch sehr geil. Ich fand auch die Toppings geil. War eine geile Kombi. Ich habe nichts rumzumeckern, aber ich bin, glaube ich, eher Fraktion knusprig.
Ja.
Also wenn das jemand vorschlägt, hätte ich gar kein Problem damit. Völlig fein. Von mir aus, ich würde immer für knusprig gehen. Und ich finde auch diesen knusprigen Rand tatsächlich geil, wo einfach fast nichts drauf, oder wo erstmal nichts drauf ist und dann so ein bisschen Tomatensauce und dann so nach und nach immer mehr dazukommt.
Ja,
finde ich geil. Also ich esse das alles mit.
Also wenn das ich meine ja wirklich nur, wenn es zu knusprig ist. Manchmal passiert das so, aber das sind dann auch schlechte Pizzerien, ne? Oder schlechte Restaurants.
Ich mag Restaurants. Auch, wenn das so dunkle Stellen hat.
Wirklich?
Das finde ich auch knusprig. Ja, das finde ich auch geil.
Boah, okay. Also ich esse das auf jeden Fall immer mit, wenn das nicht zu durch ist, nicht so zu knusprig und schon hart irgendwie am Rand. Aber wenn das so hart wird, das nervt mich einfach. Das ist einfach nicht mehr geil.
Ja, das ist für mich das Nonplusultra, wenn das so ein paar dunkle Stellen hat. Nicht flächendeckend, ein paar, ja. Kein Kohle.
Verbrannt.
Kein Kohlebrikett. Das habe ich nicht gesagt.
Geil.
Alright, das war unser Intro-Talk.
Genau.
Jingle ab. Herzlich willkommen zu Headliner im Herzen. Ich bin Jonas, mir gegenüber sitzt Robert, der Musikpodcast eures Vertrauens. Wir haben heute wieder drei Fragen für euch dabei, für uns dabei.
Ich habe drei für dich, das funktioniert, ja.
Und die üblichen zwei Songempfehlungen, alright.
Es geht wieder gut los.
Es geht gut los.
Okay, möchtest du mit deinen Fragen beginnen, Jonas?
Immer.
Okay, wow. Very dominant today.
Ja.
Gib Gas.
Okay, erste Frage, die Musikfrage an dich. Wenn du drei Alben auf einer einsamen Insel mitnehmen könntest, um die den Rest deines Lebens zu hören, was wäre zumindest ein Album? Könntest du das sagen? Haben wir schon mal über so ein Album gesprochen, wo du sagst, das wäre mit dabei?
Es ist ähnlich, nicht ganz so schlimm, aber ähnlich wie mit dem Essen. Es ist schwierig, ein Album für immer zu hören und das dann nicht zu hassen. Ich sag mal so.
Passiert, aber wenn du jetzt ausgesetzt werden würdest und du hast diese drei Picks, ist ja lieber drei Picks als gar nichts dabei zu haben, ne?
Ja. Ich sag mal, dass die ersten, die mir in den Kopf gekommen sind einfach, das wären Silver Side Up von Nickelback, was ich über alles liebe.
Okay, ja.
Dann.
Haben wir schon drüber gesprochen.
Genau. Dann Queens of the Stone Age Like Clockwork.
Oh, krass, so hoch dabei.
Ja. Definitiv, da habe ich dir zu verdanken. Und dann habe ich noch System of a Down. Und jetzt müsste ich ganz hart überlegen, aber ich glaube Hypnotize.
Okay, ich bin überrascht, dass du nicht Linkin Park Meteora sagst. Das hätte ich auch in den Top 3 gesehen, tatsächlich.
Auf jeden Fall mit dabei irgendwie. Das sind nur die ersten drei, die mir in den Kopf geschossen sind. Also ich könnte mich nicht entscheiden. Ich liebe Meteora, ähnlich wie Hypnotize und ähnlich wie Like Clockwork. Was? Aber das sind die Top 3, die mir so in den Kopf gekommen sind. Und ich habe dabei mir die Frage gestellt, was sind so drei Sachen, die so unterschiedlich sind, dass ich mich nicht tot hören muss.
Weißt du? Ja, genau. Ich glaube, das wäre tatsächlich so mein erstes Kriterium. Also zwei von den drei Plätzen wüsste ich relativ safe. So beim dritten Platz wird es dann schwierig. Und meine Herangehensweise wäre, sehr unterschiedliche Sachen zu picken.
Ja.
Und über das eine Album, das ich mitnehmen würde, sprechen wir später noch.
Oh, wow, okay.
Das ist nämlich mein Platz 2.
Crazy. Damit hätte ich nicht gerechnet.
Ja.
Okay, ihr könnt gespannt sein auf Jonas Platz 2 Album. Machen wir weiter mit der nächsten Frage.
Jawohl, die Essensfrage. Du erzählst mir häufig, dass wenn du ankommst, dass du noch nichts gegessen hast. Bist du da einfach so konditioniert schon? Bist du jemand, der so hangry wird?
Nicht mehr. Früher ja.
Also schon eine Konditionierungsfrage.
Tatsächlich ja. Also ich war früher wirklich, ich erinnere mich noch, das war richtig schlimm. Also ich bin ja so jemand, der geht auch bloß nicht bei Mc's essen oder so, weißt du?
Ja, same.
Aber wir hatten einmal so eine lange Probe, das war vor Jahren. Da hatte ich mit meiner Band eine ganz lange Probe. Es ging irgendwie bis, keine Ahnung, 21 Uhr. Wir waren schon alle 8 Stunden dort. Und das war eine Stunde von zu Hause entfernt. Und wir sind alle zusammen mit dem Auto zurückgefahren. Und auf der Autobahn habe ich irgendwann gesagt, so Jungs, das reicht. Ihr fahrt jetzt hier raus. Da ist ein Mc's. Ich esse jetzt was. Ich halte das nicht mehr aus, weißt du? Das war nicht mehr zu machen. Ich war schon so, ich habe denen gesagt, so noch eine halbe Stunde und ich raste hier aus. Hier, also das Feuer bricht los, hier ist nicht kein Spaß mehr. Sind wir zum Mc's raus und dann habe ich 4 Cheeseburger bestellt und meine Kollegen haben beide so einen Hamburger oder irgendwas bestellt und ich habe die 4 Cheeseburger verdrückt, bevor die den ersten weg hatten. Ich weiß nicht, was ich da für einen Staubsauger in mir angeschaltet habe. Das mit dem Hangry-Sein bin ich zum Glück losgeworden. Und ich mittlerweile esse ich ja sowieso auch nochmal komplett anders. Ich habe schon damals nicht Mc's gegessen. Aber ich mache mittlerweile 18 Stunden Intervallfasten normalerweise. Und meistens schaffe ich das so, dass ich 16 Uhr aufhöre zu essen. Also kein spätes Abendbrot habe. Und dann am frühen Morgen wieder anfange.
Mhm.
Also nicht ganz frühen, aber egal. 18 Stunden eben. Jedenfalls manchmal, wenn wir den Podcast irgendwie so um 9 starten oder so, wenn wir uns noch früher treffen und das passt nicht rein, noch mir Frühstück zu machen oder so, dann mache ich aus den 18 Stunden manchmal 20 Stunden. Und ich bin glücklicherweise so konditioniert darin, dass ich im Podcast dann nicht vor Hass und Wut ausraste. aber ja, wenn wir uns richtig früh treffen, frühstücke ich nicht. Heute habe ich gefrühstückt.
Ich merke das bei mir halt sofort. Also wenn ich eine Mahlzeit auslasse, kriege ich relativ schnell Kopfschmerzen und meine soziale Kompatibilität nimmt dann auch stark ab.
Ja.
Ich habe das halt wirklich angepasst, als ich, weiß ich nicht, so intensiv angefangen habe, Sport zu treiben und halt wirklich meine Kalorien hochzusetzen und alles zu tracken und so, dass ich wirklich sehr konstant immer gegessen habe. Und das, obwohl ich jetzt die Kalorien runtergesetzt habe, habe ich das trotzdem so beibehalten, dass ich meine 3 Mahlzeiten wirklich reinkriege oder halt wirklich vorausplanen und mir wirklich was mitnehme oder so. Und bestenfalls dazwischen noch irgendwie was Kleines. Also ich bin da leider recht empfänglich für hangry sein.
Okay.
Du bist nicht du, wenn du hungrig bist.
Nee. Das stimmt wohl. Das stimmt wohl.
Okay, weiter geht's. Letzte Frage. Alltag. Was ist eine Alltagssituation, bei der du immer glaubst, andere hätten sie besser im Griff als du? Ist ein bisschen tricky, muss man sich so ein bisschen mal reindenken.
Ich weiß nicht, ob das unter Alltag zählt, aber ich bin ja, naja, doch, ich bin ja bei vielen Veranstaltungen, dadurch, dass ich Musiker bin. Und oft sind da ja auch so Tanzabende dabei und sowas. Abgesehen davon, dass ich da als Musiker bin, ich erlebe das immer wieder, dass Menschen die Freiheit fühlen, sich sehr schnell auf eine Tanzfläche zu begeben und das so rauszulassen und sich da wohlzufühlen. Und auch wenn das hier eine Hochschulparty ist, egal wo das ist, wenn eine Tanzfläche da ist, ich brauche ganz schön viel Überwindung, bis ich mich frei fühle, da hinzugehen und erst recht, um frei zu tanzen. Ich bin da so, ich bewege mich gerne zur Musik, aber ich bewege mich nicht gerne auffällig und frei und ich beneide immer Menschen, die so viel Freiheit in ihrer und so viel Sicherheit in sich selbst finden, das zu tun. Das ist, wie ich auf der Bühne bin oder wie ich oft in Kommunikation mit anderen Menschen bin, da bin ich auch sehr sicher und sehr frei und hab da auch keine Sorgen oder irgendwas, aber wenn es darum geht, wenn es ums Tanzen geht, ist plötzlich, als würde ich so ein Stück meiner Selbstsicherheit plötzlich verlieren. Mhm. Das ist ganz, ganz komisch irgendwie, dieses Gefühl.
Ja, fühle ich. Also wenn ich so in Clubs bin, merke ich, ich brauche so einen Drink Länge, um generell auch so anzukommen. Also es muss nicht mal ein alkoholisches Getränk sein, aber so eine halbe Stunde, damit ich so wirklich dann in dieser Situation bin. Also super krass outgoing bin ich da immer noch nicht. Aber so, dass ich mich dann wohlfühle.
Ja, ja.
Aber so direkt rausschmeißen, denke ich mir auch, das finde ich auch beneidenswert.
Also ich weiß nicht, ob das so Alltagssituation zählt, aber Alltag in, im Sinne von Freizeitparty oder sowas. Da, ja, beim Tanzen bin ich nicht ich. Wenn ich nicht tanze, was? Okay, ich muss einen Snickers essen, bevor ich, ja, bevor ich tanzen gehe. Vielleicht hilft das.
Okay, let's go.
Jonas, ich habe drei Fragen für dich. Einmal die Musikfrage. Mit welchem Künstler oder welcher Künstlerin würdest du dir unbedingt mal die Bühne teilen wollen? Egal, ob als Aushilfe, Solist oder, wir hatten es gerade, Background-Tänzer.
Es geht so ein bisschen in die Richtung von, was wäre deine liebste Bandbesetzung, was wir schon mal hatten.
Stimmt, ja. Ja.
Ich überlege gerade, ob ich das einfach... Also will ich so jemanden, der jetzt so super extrovertiert outgoing ist so? Oder...
Oder es ist eher die Experience, mit jemandem zusammenzuarbeiten.
Genau. Oder es ist halt eher so dieses Zusammenarbeiten und mal jemanden ein bisschen kennenlernen. Ich glaube, ich gehe jetzt mal für Letzteres, weil da fällt mir ein Name ein, der mir leider bei der Bandbesetzung nicht eingefallen ist. Nämlich Chris Buck. Habe ich vor ein paar Jahren entdeckt durch ein Collab-Video von Paul Davis. Da hat Chris Buck mal ein Solo beigesteuert und seitdem folge ich ihm, weil ich das einfach sehr beeindruckend fand, seine Spielweise. Und hat mit Cardinal Black eine Scheibe rausgebracht und ich mag sehr gerne, wie er spielt und seine Art zu solieren. Also er setzt halt den Fokus voll so auf dieses Melodiespiel, nicht auf irgendwie Rumgeschredde, sehr, eine sehr intensive und emotionale Spielweise, das finde ich cool. Das haben zu wenig Leute, meiner Meinung nach. Und er ist auch ein Soundfetischist und ich weiß, dass er teilweise mit drei Amps auf der Bühne steht, die alle mikrofoniert werden und sein analoges Pedalboard und das finde ich alles geil und da hätte ich, glaube ich, Bock drauf. Und ich glaube auch die Art von Musik, die er macht, sehe ich mich auf jeden Fall wieder, da einfach daneben zu stehen mit meinem Bass und eine gute Zeit zu haben.
Sehr cool. Unerwartet, aber schöner Pick. Essen. Was war das beste kulinarische Erlebnis, welches du, Achtung, auf Tour hattest? Kann auch was Verrücktes sein. Also wenn du nicht das Beste jetzt hast, hattest du irgendein spannendes kulinarisches Erlebnis auf Tour? Irgend so ein nicht das klassische Stadtfest Roster Steak essen, sondern irgendwas Besonderes?
So privat, wenn wir auf Tour waren und essen waren, so da, also ich bin schon jemand, der dann auch gerne gutes Essen raussucht. Da gab es auf jeden Fall schon geile Sachen. Aber jetzt so direkt vom Veranstalter könnte ich tatsächlich nichts nennen, was bei mir so krass hängen geblieben ist. Könnte ich leider nicht sagen.
Oh, schade. Dann warte ich jetzt mal kurz für dich mit einer Story auf. Also vor 2 Jahren war ich in China. Genau, da gab es so Sushi mit Wasabi. Und ich liebe scharfes Essen. Das weißt du ja. Also ich esse ja wirklich, wirklich gerne viel scharf. Und auch Wasabi esse ich wirklich gerne. Und zwar auch eine ganze Menge, wenn ich Sushi esse. Aber was immer das war, hatte nichts mit Wasabi zu tun. Das war Körperverletzung.
Wobei das, was du hier bekommst, weil richtiger Wasabi ist halt, glaube ich, auch einfach teuer. Und wenn du das so frisch hobelst, ist das, glaube ich, auch eine ganz andere Experience von dem, was ich mal gehört habe.
Kann ich mir voll vorstellen. Das war aber nicht frisch gehobelt. Das war schon abgepackt. Aber nichtsdestotrotz, es war so irre scharf. Und ich habe mir so... Weißt du, ich habe mir so eine Messerspitze gemacht und habe die auf mein Sushi gemacht. Und ich schwöre dir, ich habe eine Dreiviertelstunde lang zwischen Tränen und Husten verbracht.
Fantastisch.
Das war unnormal. Ich musste am selben Abend noch singen. Ich habe kurz gedacht, meine Stimmbänder brennen durch. Da ging nichts mehr. Ich konnte kein Wort mehr rausbringen, wirklich. Das war das Crazieste, was ich jemals auf Tour erlebt habe von Essen. Definitiv nicht das Schönste, aber wirklich das Abgefahrenste, was ich je erlebt habe.
Mir ist tatsächlich noch eine Sache eingefallen. Ich war mal in Südfrankreich unterwegs für so 2 Konzerte oder sowas. Also so Ecke Toulouse, Montauban, da. Und da gab es mal Raclette. Und wir haben das eine Zeit lang auch zu Hause, glaube ich, Silvester oder Weihnachten oder sowas gemacht. Und irgendwie, keine Ahnung, so, wir haben da einfach Sachen auf dieses Raclette da raufgehauen und gewartet, bis sie durch sind, aber so relativ ohne Konzept. Und ich fand es immer so ein bisschen weird, weil du hattest irgendwie keine Soße und am Ende waren auch irgendwie immer alle Sachen trocken und irgendwie, es war, also die Idee war cool, von diesem gemeinsam am Tisch sitzen und da Sachen raufhauen, aber die Essens-Experience war halt eher so mittel. Und in Frankreich habe ich endlich verstanden, was das soll. Weil es gab halt, glaube ich, so Salzkartoffeln mit dazu oder irgendeine Art von Kartoffel und halt dieser Raclette-Käse und so und auch die anderen Sachen, die mit dazu waren, das hat irgendwie alles Sinn ergeben, so als Essen. Und da habe ich so das erste Mal die Faszination Raclette verstanden.
I get it. Interesting.
Also genau, war jetzt nichts krass Ausgechecktes, aber einfach so ein, ja, französisches, traditionelles Raclette.
Alright. Alles klar.
Haben wir doch noch was gefunden. Sehr gut.
Eine dritte Frage für dich. Joggen oder Fahrradfahren? Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, was ist das Cardiotraining deiner Wahl?
Laufen ist das Schlimmste, was es gibt auf der Welt. Period.
Okay. Wow. Ich weiß, dass du oft Fahrrad fährst, aber so schlimm, ja?
Ey, also Laufen geht gar nicht.
Wandern, Spazieren, Laufen, Joggen, was ist dein Problem am meisten? Schnell. Alles davon, die Beine bewegen? Woran scheitert
es? Gehen mache ich ja sowieso einen ganzen Tag. Also auch wenn ich so im Urlaub bin und Städte erkunde oder sowas. Also ich bin eigentlich den ganzen Tag zu Fuß unterwegs. Ich versuche immer Öffis zu vermeiden, weil man meistens auf dem Weg noch viele coole Sachen entdeckt, die man so in keinem Touri-Führer oder so findet. Deswegen bin ich immer ein großer Fan davon, alles zu Fuß abzulatschen. Also auch in New York, Manhattan und so. Ich bin absurde Strecken zu Fuß gegangen. Also wirklich ganzen Tag, so einfach 10 Stunden mit Stops natürlich, aber bin ich alles zu Fuß abgegangen. Also ich gehe dann schon mal so 30 Kilometer am Tag. Also das finde ich alles cool, aber so Joggen und Laufen finde ich absurd. Also ich finde es krass, dass es Leute freiwillig machen. Das wäre für mich die größte Überwindung überhaupt.
Jetzt, wo ich dran denke, ich habe dich noch nie rennen gesehen.
Ja, gibt einen Grund dafür.
Verrückt. Abgefahren. Ja.
Also Fahrradfahren ist auch cool. Aber
ja, ich sehe dich immer Fahrrad fahren oder
joggen
gehen halt, aber.
Joggen keine Chance.
Abgefahren, okay. Crazy, hätte ich nicht erwartet. Bei mir wäre es andersrum. Also Fahrradfahren finde ich cool, ich finde es nicht furchtbar.
Kannst du Fahrrad fahren?
Ja, ich kann Fahrrad fahren.
Ich habe dich, glaube ich, noch nie auf dem Fahrrad gesehen.
Das ist korrekt, ja. aber ich kann so Fahrrad fahren und ich finde es.
Wie das Schwimmen.
Ja. Nee, Fahrradfahren habe ich früher gelernt. Das habe ich schon als Kind gelernt. Ja, Fahrradfahren, doch, finde ich ganz in Ordnung. Ist einfach nicht mein Highlight so für mich. Und Laufen gehen eigentlich sehr gerne.
Ich meine, könnte man hier easy machen. Ich wohne 5 Minuten von der Elbe entfernt.
Ja, ich bin immer an der Elbe joggen gegangen.
Mhm.
Also so ein relativ zügiges Joggen. Und dann gibt es da hinten beim Ostra-Gelände da gibt es so eine Stelle, wo man ganz gut Calisthenics machen kann.
Kann ich,
und
ja.
Ich bin quasi so eine Dreiviertelstunde dahin gejoggt. Oder so eine halbe vielleicht, und habe dann dort mal einen kurzen Workout gemacht und bin dann weitergejoggt noch eine halbe Stunde. Also das war so immer eine Strecke, die ich ganz gerne gemacht habe. Fand ich cool. Alright. So viel zu den drei Fragen, würde ich sagen.
Du hast gerade so Luftkohle, da habe ich mich kurz gefragt, kommt da jetzt noch eine?
Nee.
Okay, guti, also nächster Programmpunkt.
Nächster Programmpunkt, genau.
Die Songempfehlung.
Du hast gesagt, die Scheibe, die du heute vorstellen möchtest, ist unter deinen Top 3. Damit hätte ich jetzt im Leben nicht gerechnet. Klär mich mal bitte auf.
Ja, tatsächlich auch schon viele Jahre. Also ich glaube schon 10 Jahre oder so. Und ich habe die in Vorbereitung auf den Podcast halt intensiver gehört und muss sagen, ja, da hat sich an meiner Meinung überhaupt nichts geändert. Ich finde die immer noch lächerlich gut einfach. Also wirklich... Ja, ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie gut ich diese Scheibe finde. Und ich bin auch absolut der Meinung, dass die jeder mal gehört haben sollte. Es geht um den Kontrabassisten Avishai Cohen, der israelische Wurzeln hat und so ganz grob zusammengefasst diese, ja, so Aspekte aus der Folklore und der Musik aus dem Nahen Osten kombiniert mit Jazz. Und der hat viele Scheiben schon rausgebracht, und die Scheibe, die bei mir wirklich am meisten Eindruck hinterlassen hat, ist Seven Seas von 2011. Also bevor ich jetzt zu viel zu Avishai Cohen erzähle, kanntest du den vorher?
Avishai Cohen kannte ich vorher. Ich habe mir nie seine Soloplatten angehört. Ich kenn Avishai Cohen immer mit anderen Jazzkünstlern zusammen und
quasi als
Teil der Band zum Beispiel. Aber ich habe ihn nie solo wahrgenommen oder aktiv verfolgt. Und ich war absolut erstaunt davon, dass er singt auf seinen eigenen Platten. Das war mir für mich völlig neu.
Das war nicht immer so.
Crazy, okay. Führ mal weiter aus. Aber ja. Ja.
Also Avishai Cohen ist 1970 geboren im Norden Israels. Und er ist in einer sehr musikalischen Familie groß geworden. war also schon früh auch mit Musik in Kontakt. Er ist dann mit 14 Jahren nach Missouri, St. Louis, weil seine Familie da irgendwie einen Job hatte. Und zu dem Zeitpunkt ist er dann auch mit Ebers in Kontakt gekommen. Er hat vorher schon Klavier gelernt, ist dann nach 2 Jahren wieder zurück nach Israel, hat sich da intensiver mit Kontrabass auseinandergesetzt und dann auch Ende der 80er Jahre, also das war dann wahrscheinlich so mit 18, 19, hat er Kontrabass studiert, also klassischen Kontrabass, Musiktheorie und Komposition in Jerusalem an der Music and Arts Academy. Und er ist dann später mit 22 nach New York und hat da dann noch Jazz studiert und wurde von Chick Corea entdeckt.
Oh, wow.
Also einer der namhaftesten Leute
Zeit.
Ja.
Wow.
Der
bis heute also, einer der großen Stars der Jazz.
Genau, und er hat in dem Origin Ensemble mitgespielt für einige Jahre. Hast du das vielleicht gehört oder war das noch
mit
was anderes?
Mit dem Origin Ensemble hast du gesagt?
Ja, genau.
Nee, Chicoria's das habe ich nicht. Origin. Ich habe ihn mit Kurt Rosenwinkel zusammen gesehen.
Ah, okay, das
ich bin
ich
ja
nicht.
Gitarrist, also bin ich irgendwann über Kurt Rosenwinkel gestolpert in meiner Jazz-Education und dann bin ich dadurch über Avishai Cohen gekommen. Da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen, aber nicht bei Origin, nee.
Ah ja, spannend. Und dadurch gibt es halt viele Einflüsse in seinem Spiel. Ne? Einerseits die klassische Kontrabass-Ausbildung, dann das Jazz-Studium. Er wurde auch stark beeinflusst von Jaco Pastorius, wie natürlich viele in den 80ern. Und aber auch durch die traditionelle jüdische Musik. Und all das führt er bei seinen Solo-Scheiben zusammen. Die erste Scheibe, durch die ich Avishai Cohen entdeckt habe, ist von 2006, Continuo heißt die. Die wurde mir empfohlen, damals von meinem Kontrabasslehrer tatsächlich.
Makes sense.
Ja, klar. Makes sense. Die habe ich schon sehr gerne gehört. Und seitdem war da bei mir so auf dem Plan und habe dann so nach und nach in die verschiedenen Scheiben reingehört. Ich finde, es braucht manchmal auch so ein bisschen, um da so reinzukommen in die Musik, weil es schon ein bisschen ungewöhnlich ist. Ne? Das ist nichts, was man jetzt so ständig hört unbedingt. Es hat schon so was Besonderes, hat schon einen Wiedererkennungswert. Und ich habe dann später eben die Seven Seas-Scheibe entdeckt und das war für mich so voll spot on. Also die nach wie vor, muss ich sagen, hat mich am meisten beeindruckt. Das ist die zweite Scheibe, auf die auch gesungen wird von Avishai Cohen selbst, aber auch er hat hier und da immer mal so DuettpartnerInnen,
ja,
mit denen er dann zusammen singt. Und ich würde mit euch gerne über Ani Af sprechen. Das ist der 6. Song auf der Scheibe. Ich finde wirklich alle Songs absolut fantastisch. Bei einigen Songs geht ein bisschen weniger ab. Der hier ist schon so all out, habe ich das Gefühl. Aber fasst es auch ganz gut zusammen, was man auf dieser Scheibe geboten bekommt.
Das habe ich auch so, den Eindruck habe ich auch gehabt. Ich habe da nochmal in was anderes reingehört, nachdem du mir den empfohlen hast. Ich dachte auch so, ja, doch, der bringt eigentlich die wichtigen Dinge so auf den Punkt, die in dem Album zusammenkommen. Ich kann nicht sagen, ich bin natürlich, dadurch, dass wir beide Jazz studiert haben, ist das für unsere Klanggewohnheiten jetzt nicht so unerwartet, sowas zu hören. Und deswegen, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mich erst reinhören müsste, um da reinzukommen. Aber ich kann mir vorstellen, für Nicht-Jazz-Hörer ist das wirklich sehr anders nochmal. Und ich fand sehr interessant, dass das Ganze für mich so ein bisschen nicht reinen Jazz beinhaltet. Ich habe hab das irgendwo so in meinem Kopf, habe ich World Music, Jazz, schwer, was man da alles zusammenwerfen kann irgendwie. Wie würdest du das beschreiben?
Ich glaube, der große Unterschied zum, ich sag mal, traditionellen Jazz sind einfach die Arrangements und es ist viel stärker aufgebaut ist wie Lieder oder Songs.
Ja, ja.
Aber das ist genau das, was mir so wahnsinnig gut gefällt. Die Art, wie das strukturiert ist, wie das arrangiert ist. Und es lebt halt eben nicht nur von den Soli, weil die sind, also es gibt eine Handvoll, aber das ist nicht so der Kern dieses Albums.
Das fand ich sehr erfrischend, muss ich ehrlich sagen.
Und ganz genauso geht es mir nämlich auch. Die Soli sind immer gut platziert, aber sie sind nicht notwendig, damit es hier wirklich funktioniert. Und das hat mich auch wirklich stark geprägt. Eine Zeit lang hatte ich auch ein Jazz-Trio und das war auch meine Herangehensweise. Das ist also dieses Liedhafte und dann gibt es halt einen Spot, wo dann das Solo passiert. Das finde ich eine sehr coole Herangehensweise. Die Scheibe Gently Disturbed wurde auch schon sehr gut bei Kritikern aufgenommen. The Seven Seas geht da für mich nochmal einen Schritt weiter. Zu dieser Besetzung von Gently Disturbed, wo Mark Juliana mitgespielt hat, über den haben wir auch schon gesprochen übrigens, bei David Bowie zum Beispiel. Mhm. Und Shai Maestro am Klavier kommen eben hier.
Den habe ich auch, glaube ich, gesehen. Ich glaube, Shai Maestro, Avishai Cohen und Kurt Rosenwinkel, ich glaube, die drei haben zusammen. Cool. Ich glaube, von denen gibt es. Das kann man sich anschauen. Ich glaube, das war das erste, wo ich auch Shai Maestro und Avishai Cohen gleichzeitig kennengelernt habe.
Ja, spannend. Und hier gesellen sich halt noch andere Leute mit dazu. Also wir haben auch mal E-Gitarre. Wir haben Percussion natürlich, Schlagzeug. Wir haben Bläser teilweise dabei und halt die Duettpartner. Also es ist sehr abwechslungsreich instrumentiert. Finde ich auch immer sehr, sehr gut platziert einfach, wo was passiert. Also auch im Song verändert sich die Instrumentierung. Und ich finde es so gefühlvoll und spot on platziert. Das macht mir einfach richtig viel Freude. Es ist bei jedem Song ein bisschen unterschiedlich. Das meiste hat Avishai Cohen selbst komponiert und arrangiert. Im Fall von Annie Aff, über den wir sprechen wollen, gleich noch ausführlicher, hat das Shai Maestro, also der Pianist, das Bläser-Arrangement gemacht. Das finde ich auch wahnsinnig gut.
Ich finde insgesamt vom Arrangement her und von der Art, wie das Ganze gemacht ist, auch übrigens der Mix und die Produktion,
auf jeden Fall,
gefallen mir wirklich, wirklich gut. Für mich ist richtig herausragend, dass ich mal Jazz hören kann, der nicht solistenfokussiert ist. Ich habe oft das Gefühl, unter Jazzmusikern ist das ein bisschen so, der heilige Gral ist, die krasseste Impro zu spielen. Mhm. Nicht unter den großen Weltstars, aber eben nicht ohne Grund nur nicht bei den großen Weltstars, weil das unterscheidet die.
Ja, ich glaube, böse Zungen würden das hier nicht mal als Jazz bezeichnen, weil das lebt ja nicht von Improvisation.
Richtig. Ich muss aber für mich sagen, mir gefällt wiederum das, ja, schlichtweg das Hauptmotiv, das Songwriting, haut mich dann gar nicht vom Hocker. Das wird jetzt für dich nicht überraschend sein, aber das ist nicht meine Welt. Also das ist, ich finde toll, wie das gemacht ist, und das ist für mich eine sehr schöne Abwechslung im Jazz-Kontext, aber es ist nicht die Musik, die ich sehr ansprechend finde.
Für mich ist hier das Besondere, dass, also viel, was so Jazz ist, habe ich das Gefühl, ich muss so mein Monokel aufsetzen, um das hören zu können.
Wie und, ich immer so schön sage, Notizblockmusik.
Ja, genau. So. Und ich muss dann so auf so eine analytische Ebene gehen, um das schätzen zu können. Und das ist hier für mich gar nicht der Fall, weil diese Musik funktioniert für mich auf einer emotionalen Ebene. Das finde ich halt wirklich gut gemacht. Teilweise sind die Sachen wahnsinnig puristisch, also einfach nur Klavier und Gesang. Manchmal mit Percussion dazu. Also es ist sehr, sehr feinfühlig arrangiert. Die Songs sind recht unterschiedlich. Und was das Besondere für mich ist bei Avishai Cohen, der schreibt auch die Klavierparts. Das merkt man, wenn man sich Shai Maestro, also sein, ich weiß gar nicht, was es ist, Trio oder Quartett anhört. Das ist genauso dieses Ding, dass so alle Klangfarben, alles, dass es gleich rausgepulvert wird. Und bei Avishai Cohen, das sind teilweise drei Töne, die der spielen muss, und das war's.
Ja.
Und dadurch, dass es so puristisch ist, gibt es ein unglaubliches Potenzial, das zu entfalten und das auszubauen. Und das ist für mich wirklich der Reiz, dass es an einigen Stellen so wahnsinnig reduziert ist, und dann wird es immer mehr, immer bunter, und das blüht richtig auf. Und diese Musik oder die einzelnen Songs haben dann wirklich so Höhepunkte, wo es explodiert. Und das funktioniert hier für mich so wahnsinnig stark, weil diese Spanne wirklich so ausgereizt wird, von wahnsinnig wenig zu alles raus.
Ja, wirklich. Diese Entwicklung, die Dramaturgie in den Songs, das Arrangement, das ist alles absolut top-notch. Genau. Das finde ich richtig gut gemacht und sehr emotional.
Und diese Energie wird, finde ich, perfekt unterstützt vom Arrangement und auch von der Instrumentierung. Das finde ich, also es ist so wahnsinnig zielführend einfach. Annie Aff ist, finde ich, relativ komplex. Das ist aber egal, ob das jetzt eine einfache Besetzung ist oder eine komplexe. Das funktioniert immer sehr gut. Bei dem Bläsersatz zum Beispiel auch wieder so das Ding, der ist am Anfang harmonisch relativ einfach und wird dann mit der Zeit immer komplexer, ist dann irgendwann teilweise sogar ein bisschen outside harmonisch. Das ist so clever überlegt.
Das fällt gar nicht auf, ne? Also es kommt einem auch nicht wirklich vor wie outside playing oder irgendwie sowas. Also du hast nicht so das Gefühl, dass sich das jetzt rausreißt aus der Musikalität. Es bleibt irgendwie alles in einem schönen Kontext.
Voll, genau. Das macht mir einfach viel Freude, weil es wahnsinnig viel zu entdecken gibt. Und man kann das alles analysieren und sich damit auseinandersetzen, aber man muss es nicht. Man kann es auch einfach laufen lassen und genießen. Wow, das klingt ohne Kontext auch sehr weird.
Okay.
Und ja,
laufen lassen und genießen.
Ich will nicht zu sehr jetzt auf das Arrangement eingehen. Vielleicht ein Detail. Irgendwann nach diesen ganzen Strophen wird es dann ruhiger, so in diesem Outro. Und hast du dich auch gefragt, wow, seit wann spielt da E-Gitarre mit?
Die Frage habe ich mir nicht gestellt, nee. Aber du hast recht, jetzt wo ich so drüber nachdenke, ist das eine Frage, die man sich stellen könnte. Ja. Stimmt.
Also weil plötzlich hört man dann
ich
so...
Ich habe es nämlich nicht im Kopf, wann die anfängt.
Diese drei Töne von dieser E-Gitarre, recht. Es kommt dann so ein Fill und dann ist so, Moment mal, seit wann spielt hier E-Gitarre
du
mit?
Du hast völlig recht. Ich kann dir gar nicht den Punkt benennen, wo sie anfängt, stimmt?
Und das ist basically genau das, was ich meine. Es ist so sensibel überlegt, wo was passiert, welche Klangfarbe dort genutzt wird. Und das macht mir einfach richtig viel Freude.
Ich finde das immer schön, wenn kleine bis mittelgroße Bands orchestral arrangiert sind. Mhm. Wenn man das wirklich so ein bisschen künstlerischer angeht und die einzelnen Teile so ineinander greifen lässt und sich gegenseitig unterstützen lässt. Und wenn du nur eins nimmst, dann ist es nicht so richtig vollständig. Und wenn du die Teile zusammensetzt, das ist wie so ein Puzzle, das dann ein buntes Bild ergibt. Wenn du nur eine einzige Sache davon weglässt, ist es irgendwie nicht ganz vollständig. Und das finde ich immer schön, wenn das gut gemacht ist, dann ist das richtig klasse. Wenn es nicht so gut gemacht ist, ist es meistens komplett off. Also das ist absolut künstlerische Peakleistung, wenn man das gut kann, so zu arrangieren. Und andererseits, wenn man es nicht kann, vielleicht lieber weiter üben und nicht unbedingt machen. Das ist eine schwere Aufgabe, das ist eine große Kunst, das gut zu können.
Ja, voll. Und das Ganze eben kombiniert mit diesen nahöstlichen Einflüssen, das merkt man einerseits an den Rhythmen und die ungewöhnlichen Taktarten, die man hier hat, was ja immer auch einhergeht mit einer, ja, ich sag mal, einem besonderen Groove und Rhythmus und Energie. Und natürlich auch am Gesang, an den Melodien, die halt ungewöhnlich sind jetzt für westliche Musik. Teilweise wird hier mit Text gearbeitet, manchmal aber auch mit Vokalisen. Avishai Cohen hat früher nicht gesungen, das ist relativ neu zu dem Zeitpunkt gewesen. Er hat es auf einem Album davor schon mal gemacht, auf Aurora. Da hat es für mich nicht so gut funktioniert. Hier finde ich, ist es eine super Ergänzung und ja, eine sehr stimmige Symbiose aus dem Instrumentalen und dann hier und da mal Gesang. Bei dem Song steht er ein bisschen mehr im Vordergrund. Funktioniert für mich einfach wunderbar, genauso wie irgendwie alles andere in dem Track und auf der Scheibe. Also ich finde es wirklich einfach lächerlich gut.
Ich war wirklich erstaunt von der Stimme. Ich finde die Stimmfarbe richtig schön. Mhm. Ich finde den Gesang toll, also rein sängerisch betrachtet, toll ausgeführt. Der passt wirklich schön zu dem Song und schön zu den Melodien. Es bleibt für mich leider dabei, dass die Melodien selbst, also der Hauptteil der Komposition, das Motiv, was dahinter steht, mich nicht begeistert. Aber für das, was erreicht werden soll, und es ist ja seine Musik, die ihm gefällt, und im Rahmen des Arrangements ist diese Stimme so gut, die ist also so, meine Güte, das ist so eine Stimme, die vielleicht zu wenigen anderen Dingen passen würde, aber dort wie Arsch auf Eimer, das sitzt einfach. Weißt, also ich war richtig fasziniert davon, Avishai Cohen mal singen zu hören. Und dass der auch noch so eine angenehme Stimme hat. Das ist so richtig angenehm zu hören. Und da auch nochmal der Punkt mit der Produktion. Da sind so viele kleine Details, die reinkommen. Und alles ist Earcandy an dieser Produktion. Also so gefühlt von vorne bis hinten besteht das Ding nur aus Earcandy. Und es ist so schön, wie das auch gemixt ist und produziert ist, dass das sich so angenehm anhört.
Das klingt wirklich gut, ja.
Ja, es ist richtig. Es ist auch schwer, in der Musikrichtung in Jazz und auch in Weltmusik zu mixen, so dass sich das Ganze dann auch wirklich voll anhört, dass sich das Ganze gut anhört, dass es nicht wie so leere Deadspots hat. Von der Produktion über das Mixing, über das Arrangement, über die Stimme und über die einzelnen Instrumente, die dort mit reinkommen. Es ist alles daran top-notch gemacht, muss man einfach sagen.
Ja, letzten Punkt, den ich noch sagen wollte in Bezug auf die nahöstlichen Elemente, die Wahl der Instrumente bzw. die Instrumentierung. Wir haben bei den Percussion teilweise, ich sag mal, ungewöhnlichere Sachen dabei, die so über die Klassiker hinausgehen, Schellenkranz, Shaker oder sowas, ne? Und es wird auch viel Oud gespielt. Das ist so ein folkloristisches Saiteninstrument, das so ein bisschen Richtung Mandoline geht, aber eben nochmal ein bisschen anders ist. Hört man auch auf vielen Tracks. Deswegen ist tatsächlich in dem Kontext E-Gitarre eher ungewöhnlich. Tatsächlich so, der Fokus ist schon eher bei Oud.
Aber das ist ja auch was sehr Modernes, finde ich irgendwie, dass man so Oud und E-Gitarre zusammen mischt und beides neben einem Kontrabass und einem Klavier leben lässt.
Ja, gut, also er hat es halt schon vor 20 Jahren gemacht, ne?
Ja, voll, aber ich meine, das ist ein moderner Sound. Also das ist einfach etwas, was du so nicht kennst, was du so nicht erwarten würdest und was irgendwie diesen Weltmusik-Charme in diese Jazz-Sphäre reinbringt.
Ja, genau.
Sehr schön, Jonas. Schöner, nennen wir Song, Songpick, ja. Cooler
Song und tolle Scheibe, mein Platz 2, Einsame Insel.
Hätte ich im Leben nicht erwartet, wirklich. Weißt du, was deine Platz 1 und 3 wären?
Platz 1, ja. Platz 3 müsste ich überlegen, das wäre.
Und was ist Platz 1?
Das verrate ich nicht.
Ah.
Darüber werden wir bestimmt noch sprechen.
Oh wow, darüber haben wir noch nicht geredet?
Nein.
Oh crazy, okay.
Wir haben noch nicht über meine Lieblingsband geredet.
Aber ich finde, ja, ich verstehe, alles klar. Okay, ich habe verstanden.
Sehr anders. Alles sehr, klar. Sehr anders.
Damit, ja, das ist eine ganz andere Welt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber stimmt natürlich. Genau, nächste Songempfehlung. Es geht um die Band Shinedown. Shinedown besteht aus 4 Bandmitgliedern. Das sind Brent Smith am Gesang, Barry Kirch, Schlagzeug und Percussion, Zach Myers, Leadgitarre und Gesang, Eric Bass, E-Bass und Gesang. Er wird wie Bass geschrieben, also wie der Bass, aber Bass wie der Barsch ausgesprochen. Mhm. Genau, die Bandbesetzung gab es noch nicht immer bei Shinedown. Davor waren noch Jason Todd und Brad Stewart dabei und die waren bis Ende des zweiten Albums dabei. Und Shinedown hat das zweite Album Us and Them. Damit haben sie bis Ende 2006 getourt. Und waren dann so mehr oder weniger in einer Art Bandkrise. Was ich eigentlich so, das klingt jetzt alles ein bisschen wie die düstere Fairytale-Geschichte, wie das dritte Album entstanden ist. Aber es ist so, dass sie nach der Tour vom zweiten Album 2006 zurückkamen und völlig fertig waren. Einerseits Brent Smith, der so ein bisschen die Liebe zur Musik verloren hat im Laufe der Tour. Andererseits hatten Teile der Band auch mit Drug Abuse, Substance Abuse zu tun. Und
herrlich, das richtige Rocker-Ding hier.
Das richtige Rocker-düstere Fairytale-Leben. Und so ist es gekommen, dass auch 2 Mitglieder, eben Jason Todd und Brad Stewart, die Band verlassen haben. Und für die beiden sind eben als langfristige neue Mitglieder seitdem Zach Myers und Eric Bass, was ich wirklich cool finde, wenn du Bass im Nachnamen hast und E-Bass spielst. Das ist gekonnt.
Neid, purer Neid.
Ja, also Jonas, warum hast du es nicht anders gemacht?
Ich kann mich ja immer noch einheiraten in diesen Namen.
Stimmt, wir finden dir jemanden mit Bass als Nachname. Genau. Dann vielleicht auch wirklich Bass oder Bass und nicht Bass.
Genau, dann gerne bei mir melden.
Nee. Okay, zurück zum Thema. Das dritte Album heißt The Sound of Madness. Brent Smith hat mehr oder weniger das Schreiben für dieses Album 2007 begonnen. Er hatte dort so die Story in Florida in einem Hotelzimmer eine Nacht verbracht und hatte plötzlich eine Eingebung und hat so viele Songtexte geschrieben, dass er die Wände damit vollgekritzelt hat und die abfotografiert hat. Smith war dann zu dem Zeitpunkt mit Barry Kirch das einzige Bandmitglied. Die anderen beiden waren raus. Ja, Schlagzeug und Gesang, was machen wir, haben die beiden sich gefragt. Und sie haben mit Rob Cavallo zusammengearbeitet als Produzenten, um das Album zum Leben zu erwecken. Und das finde ich ganz cool. Ich bin sehr gespannt, was du dann gleich zu sagen hast. Rob Cavallo hat gearbeitet mit, Achtung, Green Day, My Chemical Romance, Avril Lavigne, Paramore, Linkin Park. Also größtenteils Sachen, die du nicht magst. Oder nicht sonderlich,
Max? Ja, ich habe mich auch gefragt, als ich das gehört habe, irgendwie, ob du mich ärgern willst.
Ja. Ich hab mich gefragt.
Was soll der Scheiß?
Ich habe mich gefragt, wie du darüber denken würdest. Ich habe dir auch The Crow and the Butterfly als Song geschickt. Und um den geht's heute. The Crow and the Butterfly. Dieser Song wurde von Chris Lord LG gemixt.
Ja, ich bin auch nicht überrascht.
Das dachte ich mir. Ich habe mich gefragt, ob du darüber nachdenken würdest, wer das Ganze gemixt und produziert hat.
Das war meine erste Frage. Hat das Mr. Alge gemixt?
Ja, sehr gut. Es hat Mr. Alge gemixt. Und
es ist faszinierend, wie sehr das nicht mein Ding ist, wie sehr mich das stört.
Und dazu auch noch der Produzent von Green Day, Linkin Park und so weiter und so fort, ja.
Das ist wirklich.
Es ist unglaublich, oder? Das sind unterschiedliche Bands. Nochmal, Paramore, Shinedown, Linkin Park, das sind in meinen Augen wirklich unterschiedliche Bands. Die sind zwar alle Mainstream-Rock, aber die sind alle unterschiedlich in ihrem Sound. Und bei jeder einzelnen dieser Bands, die treffen alle nicht deinen Geschmack. Und zwar vor allem beim Thema Mixing.
Ja, ich finde es hier, ich glaube musikalisch, wären die von allen diesen Bands mir am nächsten.
Das habe ich mir gedacht, ja.
Also ich müsste die eigentlich feiern und ich habe auch ein paar andere Tracks gehört und dachte mir, boah, das ist echt cool eigentlich, der Kram. Aber der Sound stört mich enorm.
Dachte ich mir. Ich muss zugeben.
Und es ging los, ich hab so die ersten Sekunden gehört und ich war so, oh nee, ist das so Chormucke? Kommt jetzt gleich so Metalcore. Und dann habe ich aber so diese Country-eske Stimme gehört und dachte mir so, nee, das wird auch nicht passen. Aber warum denn dieser Sound? Also ich verstehe das einfach nicht. Geht bei mir nicht rein.
Ich muss sagen, während bei Green Day, bei Paramore, wo ich da das Mixing wirklich gut finde, wo ich die Arbeit von Chris Lord LG, wir machen einfach CLA oder Mr. Alge draus, wo ich die Arbeit von CLA einfach wirklich, wirklich gut und on point finde, weil ich finde, das passt zu den Bands, das hebt das wirklich raus. Ich muss dir leider recht geben, bei The Sound of Madness finde ich es einfach over the top. Das ist irgendwie, die Band hat so viel Energie, die hat so viel Drive, die hat so viel Kraft. Und diese Songs finde ich so stark auf diesem dritten Studioalbum. Das kam übrigens 2008 raus, ich weiß nicht, ob ich das vorher erwähnt habe. Auf diesem dritten Album finde ich die Energie und das Songwriting so stark. Ich glaube, es bräuchte nicht noch aufgeplustertere Drums und noch mehr Lärm und noch mehr Krach, um das rauszuholen. Ich glaube, 3% weniger, 3% mehr Dynamik und mehr Leben hätten da eigentlich noch mehr Gutes getan. Aber nichtsdestotrotz, Billboard belehrt uns eines Besseren. Denn Shinedown, die hier in Deutschland, glaube ich, nicht so dermaßen erfolgreich sind.
Ich kannte sie vorher nicht.
Dachte ich mir, halt dich fest. Die Mainstream-Rock-Airplay-Charts, also das, wo alle großen Mainstream-Rock-Bands, die Foofies, Three Days Grace und so weiter und so fort drin sind, werden von Shinedown angeführt mit 20 Nummer-1-Hits.
Oh, wow, krass.
20 und 32 Top-10-Hits, insgesamt 33 Songs in den Mainstream-Rock-Charts. Sie sind ganz oben auf der Liste. Ich glaube, nach ihnen kommen Three Days Grace, Linkin Park ist auch weit oben, Foo Fighters sind weit oben, aber sie führen diese Liste an.
Wow.
Und ich glaube, jede Single von diesem Album müsste die Platz 1 geschafft haben. Wir haben hier Second Chance, Platz 1, Diamond Eyes, Platz 1, Sound of Madness, Platz 1, The Crow and the Butterfly, Platz 1. Also unfassbar, wie erfolgreich dieses Album war. Sei es dadurch, dass vielleicht Brent Smith gesagt hat, er hat ein bisschen die Liebe zur Musik verloren, nimmt ein bisschen Abstand von der ganzen Sache und konzentriert sich wieder auf andere Dinge. Er hat auch gerade in der Zeit ist er gerade Vater geworden. Da werden viele neue Einflüsse auf ihn eingeprasselt sein und er hat auch die vergangenen Geschichten von Verlusten und von all den Dingen, die er erlebt hat, auch auf sicherlich auf der Tour, die vorher war und generell in seinem Leben, hat er dort eingebracht. Ich finde die Texte richtig, richtig stark, muss ich ehrlich sagen. Also ich mag die Sprache. Es ist nicht besonders eigen, es ist nicht so wie Indie-Sprache oder sowas. Sowas ganz Unerwartetes. Aber es sind einfach starke Worte an der richtigen Stelle platziert, unterstützt von noch stärkerer Musik. Und das ist wie neulich, wo wir über Die With A Smile gesprochen haben. Ich liebe das, wenn du starke Worte sagen kannst und das von der Emotionalität in der Musik so gut unterstützt wird, dass es einfach Sinn macht und nicht irgendwie ein bisschen, ja, cheesy wirkt. Und das schafft für mich Shinedown in nahezu jedem Song, also auf diesem Album sowieso in jedem Song. Ich finde das Album eigentlich von vorne bis hinten wirklich hörbar.
Wirklich hörbar. Klingt so nach einer 3 von 5.
Okay, sorry, ich muss es umformulieren. Ich finde die meisten Alben nicht von vorne bis hinten hörbar. Und ich glaube, das geht ja auch so. Meistens hat man das Problem, dass man lässt das Album laufen, freut sich, es sind 3 mega geile Hits dabei und man freut sich jetzt endlich, das Album zu hören. Und dann ist der Rest einfach nur Filler.
Mhm.
Und das nervt einfach. Und dieses Album hat von vorne bis hinten für mich einfach gute Banger-Tracks. Und deswegen Shinedown wollte ich unbedingt mal hier mit einbringen, weil ich glaube, die kennen wenige Leute hier im deutschen Raum. Wie hat der Song vom Songwriting her auf dich gewirkt? Also wir haben schon über den Mix gesprochen, der nicht dein Ding ist, aber wie war das Songwriting für dich?
Ich fand die Stimmen ein bisschen überraschend irgendwie.
Die Stimme, also die Liedstimme oder die Stimmen?
Die Stimme.
Die Liedstimme, ja.
Genau. Die fand ich von der Klangfarbe her recht spannend, weil sie ja doch sehr markant ist.
Oder? Denke ich auch.
Ja. Die hat mich in der zweiten Strophe, ist das, glaube ich, oder er geht dann irgendwann eine Lage höher. Und da hat er mich sehr an den Sänger von Avenged Sevenfold erinnert.
Ah, schau an. Okay.
Weiß nicht, ob die vielleicht einige da draußen noch
Mr.
kennen.
Shadows, ja. Avenged Sevenfold, das ist wesentlich bekannter hier.
Mhm.
Würde ich sagen, als Shinedown. Das ist interessant. Also mit dem hätte ich ihn wirklich noch nicht verglichen eigentlich, aber die haben beide ein bisschen auch diesen Rock-Twang. Nicht diese, das ist nicht der Country-Twang, das ist der Rock-Twang, was die haben.
Wobei der ist so krass bei dem, ich finde, hat da Morgan Waller noch ein bisschen nachgewirkt auf dich. Morgan Wallen.
Ja, das ist, wie gesagt, das ist nicht der Country Twang, das wäre ich. Also, damit werde ich mich wahrscheinlich nicht ganz anfreunden können. Ja. Aber
ja. Also ich dachte mir so, ja, eigentlich eine Scheibe, mit der ich mich mehr auseinandersetzen könnte und andererseits, das Sound schwierig. Ich muss sagen, ich habe den Song jetzt 3 oder 4 Mal gehört. Wir haben ihn ja gerade auch nochmal gehört. Beim Hören selbst fand ich alles stimmig. Auch das Gitarrensolo und so, alles cool. Aber es sind wenig Details bei mir so hängen geblieben. Also ich muss gerade wirklich sehr, sehr in meinem Kopf kramen, um da irgendwie noch was rausziehen zu können.
Verstehe.
Ich weiß nicht genau, warum. Ob das vielleicht teilweise auch am Sound liegt, weil da einfach so gleichbleibend ist.
Es ist nicht die dynamischste Musik, das ist leider einfach so. Ich finde, die Dynamik in solchen Mainstream-Rockscheiben ist meistens im Arrangement zu finden und nicht in der Lautstärke, nicht in tatsächlicher Dynamik,
ja.
Sondern du hast zum Beispiel am Anfang diesen Start mit der Gitarre und dem Gesang, dann setzt die Band soft ein, dann gibt es den pompösen Refrain, so ein richtiges Stadion-Rock-Banger-Ding und dann geht es in den zweiten Vers und da wird die Range von der Stimme zum Beispiel geändert oder sowas, aber es bleibt in diesem ruhigeren Level. Nichtsdestotrotz vom Mixing klingt es, naja, einfach nach
Wurst.
Radio-Wurst, ja. Also, übrigens für die mit dem Begriff Wurst jetzt nichts anfangen können, wir wollen nicht einfach irgendwie Sachen belappen, sondern es ist so, dass so eine Wurst. Nee, es ist so, dass wir haben oft das Thema Kompression kritisiert, wenn man zu viel komprimiert. Nochmal, um es ganz kurz aufzurollen, was dabei passiert: Die lauten Sachen werden leiser gemacht, die leisen Sachen werden aufgeholt in der Lautstärke und am Ende entsteht eine Wave-Datei, die sieht von vorne bis hinten aus wie eine Wurst, weil du keine Lautstärkeunterschiede hast. Damit ihr euch so ein kleines bisschen vorstellen könnt.
Sieht also quasi nicht aus wie eine Berglandschaft.
Genau, also du hast, wenn du ein Led Zeppelin Record hörst, da hast du leise Stellen, laute Stellen in der Aufnahme und wenn du dann eben im Auto fährst, dann hörst du halt eben möglicherweise mal für einen kurzen Moment wesentlich mehr Verkehrslärm als Musik. Und in einem anderen Moment haut dich die Musik völlig vom Hocker. Oder vom Fahrersitz eben, whatever. Aber bei modernen Mainstream-Rock-Produktionen, generell bei allen modernen Mainstream- auch Pop-Produktionen, ist es eigentlich Standard geworden, diese großen Lautstärkeunterschiede immer kleiner zu machen. Und teilweise wird das so übertrieben, dass eben wirklich eine Wurst rauskommt. Du hast von vorne bis hinten die gleiche Lautstärke, was super toll im Auto funktioniert, aber mit Musik genießen und Emotionen aus der Musik ziehen, ja, davon muss man sich leider ein kleines bisschen verabschieden. Das ist ja traurig. Aber hey, also 20 Nummer 1 Singles, also offensichtlich habe ich keine Ahnung. Nicht CLA. Also hey, Das möchte ich dir jetzt mal nicht wegnehmen. Ist ja nur meine Präferenz.
Deswegen sind wir halt auch nur Headliner im Herzen. Ne?
So ist das leider. Aber hey, so sieht's aus. Shinedown, The Sound of Madness als Album, tierisch gut für mich. Ich würde sagen, mein Lieblings-Shinedown-Album. Auch auf anderen Alben sind tolle Songs drauf. Hört einfach mal bei Shinedown rein. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt.
Ja, vielleicht hebe ich mir das mal auf für die nächste Autofahrt.
Jo,
mach das. Hört auch nochmal ein bisschen in die anderen Tracks rein.
Wir als Headliner am Herzen möchten uns mit dieser 20. Folge von euch für ein paar wenige Augenblicke verabschieden.
Das klingt so dramatisch. Wir machen eine Sommerpause.
Wir machen eine Sommerpause. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Wir sind nicht allzu lange weg, keine Sorge. Genießt die nächsten Wochen. Hört gerne in unsere alten Folgen rein, bis wir wieder da sind.
Einfach den Sommer genießen, auch mal rausgehen, Zeit mit Leuten verbringen.
Eine schöne Zeit euch. Wir sehen uns nach dem Sommerurlaub wieder.
Bye, bye.
Ciao. Outtake Madness. Let's not show this. Der Bumsi-Bums. Der Bumsi-Bums.
Bitte zweistimmig aussetzen.
Der Bums, der Bums, der Bumsi-Bums, der Bumsi-Bums.
Mann, ich komme hier immer gegen meinen Mic. So.
Aber ich freue mich so sehr, dass du einen neuen Mic-Stand hast. Das macht mich richtig glücklich.
Nicht runtergerutscht, ja. Ich habe auch das Gefühl, das war mehr ein Geburtstagsgeschenk für dich.
Das ist tatsächlich ein Geburtstagsgeschenk für mich.
Dein Geschenk ist ein Mic-Stand für mich.